3. Mai 1945. Der Krieg ist längst entschieden. Hitler hat sich im Führerbunker das Leben genommen. Im Norden Deutschlands sind die Briten unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Nach einem Befehl von Heinrich Himmler, Reichsführer SS, werden die Konzentrationslager geräumt, auch das in Neuengamme bei Hamburg. Kein Gefangener der Nationalsozialisten sollte lebend in die Hände der Alliierten fallen. Die SS und Polizeiführung Hamburgs organisierte den Transport der KZ-Insassen auf beschlagnahmte, seeuntüchtige Schiffe in der Lübecker Bucht. 4.600 Häftlinge wurden auf der Kap Arkona zusammengepfercht, einem ausgemusterten Luxusdampfer. Obersteward Schwarz stand bei ihrer Anbordnahme an der Reling.
Es waren lebende Tote, die in Lumpen- oder Sträflingskleidung gehüllt an Bord wankten. Mancher stützte selbst hilflos den anderen. Ein Sprachgewirr erfüllte die Decks. Russisch, Polnisch, Französisch und Tschechisch. Manchmal auch Deutsch war zu hören.
2.800 weitere Gefangene wurden in den Frachter Tilbeck gesperrt. Unter ihnen der Pole Bogdan Suchowiak. In einem Vortrag beschrieb er später die Zustände auf der Tilbeck.
Sie müssen sich ein Handelsschiff vorstellen, in dem eine Besatzung von ungefähr 20, 30 Mann ist. Auf diese Besatzung sind die Kajüten, sind die Toiletten, sind die Wascheinrichtungen eingestellt. Das war ein Handelsschiff. Also als 2800 anstatt der 30 Mann kam, da war natürlich keine Latrine, keine Möglichkeit des Waschens und so weiter.
Es gab kaum etwas zu essen oder zu trinken. Täglich starben Menschen. Immer mehr SS-Aufseher verließen die Schiffe. Es ist Mittag. 9 Piloten der Royal Air Force nehmen von Nordhorn aus in ihren Jagdbombern Kurs auf die Neustädter Bucht bei Lübeck. Ihr Ziel? 2 Schiffe, die dort vor Anker liegen. Das größte? Der ehemalige Luxusliner Kap Arkona. Nur 800 Meter entfernt, der Frachter Tilbeck. An Bord die Gefangenen aus dem KZ Neuengamme. Völlig entkräftet hoffen sie auf ihre Befreiung. Der Russe Leonid Maisky ist einer der wenigen, der auf der Tilbeck an Deck gehen darf. Es ist ein klarer Tag.
Und plötzlich hörten wir Lärm von Flugzeugen. Wir freuten uns, es kommt die Freiheit. Aber das war ganz anders, das war dort. Raketen, Maschinengewehr, Kanonen und so weiter. Ich habe mich völlig ausgezogen und sprang ins Wasser.
Im Tiefflug warfen die englischen Bomberpiloten ihre Raketen ab. Bogdan Suchowiak.
Wir haben so viele Hunderte von Fliegerangriffen in KZ Neuengamme erlebt, dass wir wussten, uns passiert nichts. Deshalb war es eine furchtbare Sache. Die ersten Maschinengewehrgaben, die ersten Verwundeten, waren nicht nur erschrocken, aber wir waren, was ist los? Uns, auf uns schießen sie? Wir dachten, dass sie alles wissen. Und dann kamen Einschläge. Wir dachten, alles sind Bomben. Es waren keine Bomben, es waren Raketen. Das Wasser strömte ein, das Schiff zitterte, so, das zitterte ganz. Panik brach aus in den Luken, wo die Tausende von Nettlingen waren und die hatten keine Steigmöglichkeiten. Die hatten nur 4 Leitern auf 2800 Mann, 4 Leitern. Es wurde gekämpft um die Leitern, Sie können sich vorstellen. Jeder wollte der Erste sein, um auf Deck zu kommen. Er dachte nicht daran, dass er da getötet sein wird. Er wollte raus.
Auch die Kap Arkona brannte. Tausende versuchten aus den Laderäumen der Zwischendecks und den überfüllten Kabinen dem Feuer zu entkommen. Unter ihnen Erwin Geschonek.
Alles schrie durcheinander, alles versuchte jetzt an Deck zu kommen. Und mir gelang es dann, mich hindurch zu zwingen. Ich war ja noch einigermaßen beieinander und mit an Deck zu kommen. Und kurz hinter mir brach die große Treppe, die auf das Vorderschiff führte, brach ein. Ein alter Genosse wurde mir gebracht, ihm fehlten die Beine und plötzlich wurde der Horizont schief und ich sah, wie sich das Schiff langsam drehte und auf die Seite drehte.
In dieser einen Stunde verbrennen auf der Kap Arkona mehr als 3000 Menschen. Die meisten, die dem Feuer durch einen Sprung ins Wasser entkommen, ertrinken in der kalten Ostsee. Auch Erwin Gischonek hatte sich ins Meer gestürzt. Als er sah, wie vom Ufer aus von SS-Leuten auf die Schwimmenden geschossen wurde, drehte er wieder um.
Und dann bin ich ein schlechter Schwimmer. Das Wasser war sehr kalt am 3. Mai. Und ich sah, wie die Unterseebootsschüler von der SS auf Häftlinge schossen. Und die SS-Leute, die retteten sie. Und ich dachte, Mensch, wenn du jetzt ans Wasser kommst, nach Neustadt, gehst du ja wahrscheinlich kaputt oder kriegst dein Ding zerplättet. Also das ist schlecht. Und sah jetzt zurück und sah die brennende Kap Arkona. Aber merkwürdigerweise brannte die nur mitschiffs. Und das Vorderschiff war ohne Brand, ohne Rauch, ohne alles. Und ich schwamm wieder das Stück zurück bis zur Ankerkette.
Erwin Gischonek kletterte an der Ankerkette wieder an Bord. Er hatte Verbrennungen an Armen und Füßen. Er fror erbärmlich. Aber er lebte.
Und da lag ich nun und um mich herum waren die Häftlinge, die nun stillschweigend auf ihr Ende warteten. Und ich dachte, Mensch, man muss doch was machen. So nah dem Ende und jetzt so nah dem Tod, das geht doch nicht. Plötzlich war eine merkwürdige Sache. Plötzlich senkte sich das Schiff auf die Breitseite.
Die Ostsee ist in der Lübecker Bucht nicht sehr tief. Und so ging die riesige Kap Arkona, anders als die Thielbeck, nicht ganz unter. Sie lief auf Grund, aber ein Teil ragte noch aus dem Wasser. Gischonek gelang es, während das Schiff die Drehung ins Meer vollführte, über die Außenwand auf die sichere Seite zu flüchten. Nach Stunden kamen zwei Motorboote. An Bord Engländer. Gischonek ist einer der wenigen Überlebenden auf der Kap Arkona. Bogdan Suchowiak von der Thielbeck wurde von Marinesoldaten aus dem Meer gefischt. Sie hielten ihn zunächst für einen Deutschen. Später warfen sie ihn nahe der Küste über Bord. Suchowiak schwamm an Land, aber noch war er nicht in Sicherheit. Erst einen Tag zuvor hatten SS-Leute und Hitlerjungen aus der U-Boot-Schule in Neustadt genau an dieser Stelle hunderte ehemalige Häftlinge aus dem KZ Stutthof bei Danzig erschossen. Die alten Männer, Frauen und Kinder waren in zwei Schuten von der überfüllten Kap Arkona gekommen und hatten auf die Hilfe der Neustädter gehofft. Vergeblich. Auch Bogdan Suchowiak lief den Soldaten in die Arme.
Da stehen solche Jungs, ganz junge Kerle. Die waren von der Hitlerjugend, aber sie waren dann in den letzten Tagen in den Volkssturm wieder reingegliedert worden, nicht wahr? Und zwar so in Uniform. Und die bedrohen uns mit Gewehren. Kusch oder ich schieße, sie schreien uns da. Wir haben uns hingelegt, langsam. Dann ließen sie uns aufstehen und in eine Baracke geführt, eine geschlossene Baracke. Viele Leute rein, das waren von der gerettet, waren da vielleicht 15 oder 20 Mann auf einmal rein. Und ich gucke, das Fenster war da, die Hitlerjungen, die besprechen was und laufen in der Richtung Norden. Das war die Übergabe, das wussten wir nicht, das war die Übergabe der Stadt in dem Moment an die Engländer.
Bogdan Suchowiak und Erwin Gischonek haben unglaubliches Glück gehabt. Nur 500 Menschen überlebten das Massaker in der Neustädter Bucht. Mehr als 7000 Gefangene und 600 Bewacher und Besatzungsmitglieder kamen um. Einen Tag später, am 4. Mai 1945, betritt der erste englische Offizier das leere KZ Neuengamme. Es wäre für die Häftlinge der Tag ihrer Befreiung gewesen. War der Untergang der Kap Arkona Kalkül der Nazis oder ein schreckliches Versehen der Engländer? Wollten NS-Schergen die Schiffe mit den Gefangenen wirklich in die Luft sprengen? Dafür gibt es zwar Indizien, aber keine Beweise. Oder nahmen sie die Bombardierung der Schiffe bewusst in Kauf? Ahnten sie, dass die Engländer glaubten, an Bord der Schiffe seien hochrangige Nazis? Der Autor Günther Schwarenberg zitiert dazu den Staffelkapitän der englischen Jagdflieger Martin Rumbold in seiner Dokumentation Angriffsziel Kap Arkona.
Wir hatten schon Tage vorher einen Geheimbericht erhalten, dass die Naziführer sich nach Norwegen absetzen wollten. Das letzte Land, das sie außer Dänemark noch unter Kontrolle hatten. Von dort wollten sie den Kampf weiter fortsetzen.
Eine Falschmeldung, wie man heute weiß. Aber keine unwahrscheinliche, denn in den großen Buchten von Lübeck und Kiel lagen in den letzten Kriegstagen 500 Schiffe. Und tatsächlich hielten sich einige Nazi-Größen in der Gegend auf, sagt Wilhelm Lange vom Förderkreis Kap Arkona Gedenken.
Die Kap Arkona, wie die anderen Schiffe, sind nicht als zivile Schiffe gekennzeichnet gewesen. Die britische Luftaufklärung sah, dass sich ab Hafen Neustadt ein Konvoi zusammenstellte, der Richtung Dänemark ablief. Und so konnte man begründet vermuten, dass hier die Nazis noch irgendeine Absetzbewegung vorhatten.
Nach Recherchen von Wilhelm Lange erfährt ein Mitarbeiter des schwedischen Roten Kreuzes am Vorabend der Bombardierung von der Existenz der Häftlingsflotte vor Neustadt. Am frühen Morgen des 3. Mai habe dieser das den britischen Dienststellen mitgeteilt.
Und gegen Mittag erschienen zwei britische Offiziere, Mittag des 3. Mai, um sich von Herrn Arnoldson die konkrete Situation schildern zu lassen. Ja, die Tragik ist, dass zu diesem Zeitpunkt bereits die Befehlsausgabe an diese Flugzeuge, an den Gesamtangriff vom 3. Mai ausgegeben war, dass die Angriffe schon seit Morgenstunden auf diesen Konvoi, der sich bis zum Skagerrak hinzog, geflogen worden sind. Und jetzt die Tragik für die Neustädter Bucht speziell. Die meisten der Staffeln waren schon in der Luft und damit nicht mehr zurückzuhalten.
Die folgenschwere Panne in der Informationsweiterleitung hatte nur für die Opfer Konsequenzen. Die englischen Flieger wussten angeblich lange nicht, was und wen sie versenkten. Nur der Royal Air Force Pilot Peter West, so der Autor Günther Schwarenberg in seinem Buch Angriffsziel Kap Arkona, habe es gewusst, aber lange geschwiegen. In einem Interview mit Günther Schwarenberg erzählt er, er habe von der Tragödie zufällig 3 Tage später durch einen Kameraden erfahren, der vor Ort in Lübeck war. Peter West selbst war nicht an der Bombardierung beteiligt, hatte an diesem Tag aber auch Einsätze in Schleswig-Holstein geflogen.
Das war natürlich eine sehr traurige Nachricht an diesem Tage. Es war schrecklich, sich vorzustellen, dass Menschen, die auf uns gewartet haben, von uns erschossen wurden. Aber wir wussten es ja nicht. Traurig. Sehr traurig. Es war ein gespenstisches Versehen. Der Fehler war, es gab nicht die geringste Kennzeichnung, dass diese Schiffe irgendetwas anderes als Transporter waren. Wir waren im Einsatz gegen die Schifffahrt. Und also war es unser Job, alles auf See anzugreifen, was die Nazi-Flagge trug.
Wie sich aus den Quellen ergibt, war das also eine ganz perfide Methode. Man stellte den Alliierten eine Falle, die tagelang so zu sehen war. Und diese Falle haben die Alliierten leider nicht erkennen können. Ebenso das Rote Kreuz kam in diesem Fall zu spät. Und so kam es zur Katastrophe, dass britische Jagdbomber letztendlich das vollführten, was die Nationalsozialisten den Häftlingen zugedacht hatten.
Hatte die Kap Arkona zudem Dynamit an Bord? Waren die Gefangenen so oder so dem Tode geweiht, weil die Nazis sie tatsächlich samt Schiff in die Luft sprengen wollten? Dafür spricht, dass die allermeisten SS-Leute das Schiff verlassen hatten, im Gepäck sämtliche Rettungsringe und Westen, dass es keine Verpflegung gab und keinen Plan, was mit den tausenden Menschen weiter geschehen sollte. Wilhelm Lange ist davon überzeugt, wenn die britischen Jagdbomber nicht angegriffen hätten, dann hätten die Nazis die beiden Schiffe selbst versenkt. Es bleibt aber bei Vermutungen, denn die Geschehnisse in der Neustädter Bucht sind nie gerichtlich aufgeklärt worden.